Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte ich mich fürchten? Amen. Der Text auf den heutigen Sonntag ist ein Abschnitt aus dem 2. Korintherbrief, dem 12. Kapitel von Vers 1 ab. Gerühmt muss werden, wenn's auch nichts nütze ist. So will ich kommen auf die Gesichte und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus vor 14 Jahren. Ist er in dem Leibe gewesen, so weiß ich's nicht. Oder er ist außer dem Leibe gewesen, so weiß ich's auch nicht. Gott weiß es. Da ward derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen, ob er in dem Leibe oder außer dem Leibe gewesen ist, weiß ich nicht, Gott weiß es. Der ward entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, welche ein Mensch nicht sagen darf. Von demselben will ich rühmen, von mir selbst aber will ich nichts rühmen, nur meine Schwachheit. Denn wenn ich rühmen wollte, täte ich darum nicht töricht. Denn ich würde die Wahrheit sagen, ich enthalte mich aber dessen auf, dass ihr nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Und auf dass ich mich nicht der hohen Offenbarung überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlage, auf dass ich mich nicht überhebe. Dafür ich dreimal zum Herrn gefleht habe, dass er von mir wiche, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Amen. Früher hieß das toll, wenn man etwas ausgezeichnet oder fabelhaft fand, liebe Gemeinde, dann tauchten Begriffe wie Klasse oder Spitze auf. Heute heißt das stark. Ich kann zum Beispiel im sportlichen Bereich stark sein. Wenn ich mit meinen Skiern die Planei bei Schladming hinunterflitze, jede Kurve und Bodenwelle mit Bravour nehme, im unteren schwierigen Teil noch den Stock verliere und dann noch unter einer Minute und 56 Sekunden bleibe, gehöre ich zu den Starken im Sport. Wenn ich schnell bin, dann bin ich stark. Oder ich kann im schulischen Bereich stark sein. Wenn ich Cäsar und Cicero wie die Zeitung lese, wenn ich mathematische Aufgaben zum Zeitvertreib löse, wenn ich Geschichtsbücher wie Krimis verschlinge und jedes Jahr einen Preis abhole, gehöre ich zu den Starken in der Schule. Wenn ich klug bin, dann bin ich stark. Oder ich kann im musikalischen Bereich stark sein. Wenn ich im Hymnus singe, wenn ich auf dem Klavier nur Liszt und Chopin spiele, wenn ich im Orchester am ersten Pult sitze, gehöre ich zu den Starken in der Musik. Wenn ich groß bin, dann bin ich stark. Und hier sagt einer, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Er gibt es sogar schriftlich. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Er formuliert es gleichsam als Spitzensatz seiner ganzen Theologie. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Natürlich hören wir sofort die Einwände. Das ist doch Unsinn, erklärt der Erste kurz und bündig. Wenn einer noch im Flug und Stimmbogen die Planei herunterkommt, dann ist er nicht weltmeisterschaftsverdächtig. Wenn einer schon beim kleinen 1x1 stolpert, dann ist er ein Schwachmatikus. Und wenn er Largo mit Presto verwechselt und Dur mit Moll, dann ist er musikalisch unterm Strich. Wer schwach ist, ist nicht stark, und wenn einer stark ist, ist er nicht schwach. Auf Ungereimtheiten lässt sich kein Reim machen. Aber Paulus kennt diesen Einwand. Schon im 1. Korintherbrief schlägt er sich damit herum. Auf die Frage nach Sinn und Unsinn kontert er mit dem Hinweis, dass der breite Querbalken, an dem Jesus hing, der breite Querstrich durch unsere ganze Logik sei, so wenig sich der Ozean in eine Waschschüssel fassen lässt, so wenig lässt sich das Evangelium in unsere Gehirnschale packen. Dieser Satz ist nicht einfach hingehauen: wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Der andere kommt mit dem Einwand: das ist doch Schwachsinn. Wenn ich als 25. durchs Ziel fahre, dann stehe ich nicht auf dem Treppchen. Wenn ich 4x4 nur mit dem Taschenrechner löse, dann hole ich keinen Preis. Und wenn ich Franz Lehár als Franz Schubert höre, dann sollte ich nicht auf die Musikhochschule. Diese paulinische Gleichung ist überhaupt nicht zu begreifen. Aber Paulus schreibt auch an anderer Stelle unbegreiflich. Und Joachim von Floris, der Mystiker des Mittelalters, sagt deshalb, dass dort, wo Paulus rätselhaft formuliere, die größten Weisheiten verborgen bleiben. Deshalb ist es geradezu eine Fundgrube: wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und dann kommt noch einer mit dem letzten Einwand: das ist doch eine Masche. Der Fuchs, dem die Trauben zu hoch hängen, der erklärt sie, dass sie ihm zu sauer seien. Einer, der selber groß herauskommen will, aber nur ein Stippich ist, erklärt die Verlierer zum Sieger. Eine 5 ist jetzt sehr gut und eine 1 ist jetzt mangelhaft. Aber der Fuchs kommt an die Trauben heran. Einer, der durch Griechenland und Kleinasien im Fußmarsch durchgezogen ist. Einer, der mit den blitzgescheiten Leuten auf dem Areopag disputieren konnte. Einer, der im Kyrie, Gloria, Benedictus und Agnus Dei daheim war, der muss sich mit seinen menschlichen, mit seinen weisheitlichen, mit seinen sportlichen Fähigkeiten nicht verstecken. Paulus war spitze und dennoch kam er im Glauben zu dem Satz: wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Der Apostel spricht also von der Schwäche der Stärke und von der Stärke der Schwäche. Beides hat er erlebt. Beides hat er durchlitten. Beidem sollten wir jetzt nachdenken. Zum Ersten: die Schwäche der Stärke ist, dass sie auf menschliche Kraft baut. Das war die Erfahrung seines ersten Lebensabschnitts. Von Tarsus bis Damaskus ging es kräftemäßig immer bergauf. In der Mitte seines Lebens saß er hoch zu Ross. Mit der Kraft der Familie hat es angefangen. Der Stolz von Juden, die gleichzeitig das römische Bürgerrecht besaßen, die wurde ihm schon in die Wiege gelegt. In Tarsus, dieser Drehscheibe von Kunst und Wissenschaft im Vorderen Orient, atmete er jüdischen und griechischen Geist. Kein Mr. Nobody wuchs in der Provinz heran, sondern ein selbstbewusster junger Mann. Und dann kam eben die Kraft des Geistes hinzu. Er sollte so sein, wie sein berühmter Name sagt: Saul, der Stammvater der Benjamiten, der bekanntlich eines Hauptes länger als alles Volk war. Neben der Schule konnte er noch das Zeltmacherhandwerk erlernen. Auf der Uni in Jerusalem saß er zu Füßen des Stabprofessors Gamaliel, der damals die studentische Jugend in seinen Bann schlug. Und durch ihn stieß er auf die Kraft des Geistes. Durch sie könne man nämlich ekstatische Glaubenserfahrungen machen. Erst 4 Rabbinen hätten bisher den 3. Himmel erreichen können. Er wollte der 5. sein. Und er schaffte es. Ohne Joint, ohne Schuss, ohne Heroin war er high. Für wenige Sekunden sonnte er sich in der himmlischen Farbenwelt des erweiterten Bewusstseins. Paulus, ein seltener Ekstatiker. Und gleichzeitig ein stolzer, hochmütiger und eifersüchtiger Zeitgenosse. War er nicht der religiöse Kraftmeier? War er nicht endlich dieser fromme Superman, dieser begehrenswerte Überflieger. Doch und gleichzeitig jeder widerliche Aufsteiger. Er wollte noch stärker werden. Er konnte keinen Starken neben sich dulden. Er musste die Kraft des Starken durchsetzen. Deshalb stand er dabei, als dieser Jerusalemer Pöbel den Stephanus fertig machte. Selbst nahm er die Folge der Verfolgung der Christensekte in die Hand. Der Starke wurde zum Bluthund der Christenhatz. Sehen Sie, so weit ufert menschliche Kraft aus, wenn wir darauf bauen. Sie liebt nur das eigene Ich und hasst das Du. Sie jubelt die eigene Person hoch und hackt auf dem anderen herum. Menschliche Kraft schafft immer am Denkmal der eigenen Persönlichkeit und gleichzeitig am Grab des anderen. Damit ist kein Wort gegen die Kraft unserer Familien gesagt. Wir brauchen Eltern, die Wert auf Erziehung legen. Gute Kinderstuben sind noch nicht überflüssig. Damit ist kein Wort gegen die Kraft des Geistes gesagt. Wir brauchen Schulen und Universitäten, die Wert auf Bildung legen. Ohne Lernen geht es nun einmal nicht. Damit ist auch nichts gegen die Kraft der Religion gesagt. Wir brauchen doch Maßstäbe und Normen und Orientierungsdaten. Aber alle religiöse, alle geistige, alle Kraft, die von uns kommt, ist menschliche Kraft, die gefährliche Tendenzen entwickelt. Sie will immer stärker werden. Wer von uns ist zufrieden mit dem, was er hat? Sie will keinen Starken neben sich dulden. Eifersucht ist ein böses Krebsgeschwür. Sie kämpft mit der Politik des Stärkeren. Mit Ellenbogen und Fäusten wird eben gearbeitet. Nur Top-Leute sind heute gefragt. Favoriten, Idole, Stars. Deshalb muss auch mein Stern aufgehen. Deshalb muss der andere weg vom Fenster. Deshalb muss ich starr werden. Und wenn ich keiner werde, der mit Millionen von D-Marks und Lears pokern kann, dann habe ich mein Leben verfehlt. Und das genau ist die Schwäche. Die Schwäche der Stärke liegt darin, dass wir auf unsere Kraft bauen, die uns letztlich selbst zerstört. Deshalb wichtig und entscheidend dieses Zweite. Die Stärke der Schwäche ist, dass sie der göttlichen Kraft traut. Das war die Erfahrung seiner zweiten Lebenshälfte. Von Damaskus bis Rom ging es kräftemäßig immer bergab. Schließlich saß er ganz tief im Kerker. Mit dem Zerbruch seiner Überzeugung hat es angefangen. Mitten auf einer Dienstreise traf ihn dieses Wort wie der Hammer. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er taumelte, stürzte vom hohen Ross und lag auf dem Pflaster. Vor den Toren der Stadt lag ein Wrack, ein Trümmerhaufen, ein Totalschaden des alten Menschen. Und dann kam der Verlust der Selbstüberzeugung hinzu. Als er nämlich in Korinth zu predigen begann, da rümpften die Leute die Nase und sagten, wir haben schon Besseres gehört. Wenn der Apollos predigt, dann wird man mitgerissen und hört mal was Vernünftiges. Aber dieser Paulus wirkt wie eine Schlaftablette. Seine Predigt ist ohne Gewicht. In Briefen machten sie ihn zur Schnecke. Und dann verlor er noch seine Gesundheit. Ein Pfahl im Fleisch quälte ihn Tag und Nacht. Wir wissen nicht, ob es eine chronische Krankheit körperlicher, seelischer oder psychosomatischer Natur war. Wer will schon einem längst verstorbenen Patienten die Diagnose ausstellen? Jedenfalls lag eine schwere Last in seinem Leben. Oft genug meinte er, darunter zusammenzubrechen. Dreimal ging er auf die Knie und sagte, Herr, jetzt kann ich nicht mehr. So geht's nicht mehr weiter. Das hindert doch deinen Dienst. Nimm's weg. Und Gott hat's nicht weggenommen. Nichts war mit Kraft und Stärke und Selbstbewusstsein. Paulus litt an Schwäche. So wie ein Martin Luther, der ab dem 44. Lebensjahr ein kranker Mann war. So wie Theodor Fliedner, der Diakonissenhausvater, der jahrelang Brustleitend war. So wie ein Heinrich Wiechern, der Vater der Diakonie, der sein Kopfweh überhaupt nicht losbekam. So wie ein Charles Haddon Spurgeon, der nur noch mit zwei Krücken auf die Kanzel klettern konnte. So wie ein Ludwig Hofacker, der von Kind an fix und fertig war und mit 30 Jahren starb. Schwachheit, liebe Freunde, ist die Berufskrankheit in Jesu Dienst. Schwachheit ist die Berufskrankheit bei Jesus und gleichzeitig ihre Kraftzentrale. Die Kraft Gottes hat nämlich die Eigenschaft, dass sie in den Schwachen mächtig wird. Erst in den Schwachen kommt sie zum Zuge, weil sie durch keine Gegenkraft geschmälert wird. In menschlicher Schwachheit kommt Gottes Kraft zum höchsten Effekt und erzielt ein Maximum an Wirkung. Erst wenn wir selber nicht mehr stark sein wollen, erst wenn wir down und ausgehöhlt und ausgepumpt am Boden liegen, erst wenn wir schwach sind, dann sind wir stark. So war es bei Jesus. Ein Dorn wurde ihm durchs Fleisch getrieben. Am Pfahl hing er wie ein Verbrecher. Der Pfahl im Fleisch war blutige Wirklichkeit. Und in Jesaja 53 lesen wir, er war voller Schmerzen und Krankheit. Er war der Allerverachteste und Unwerteste, so dass man sein Angesicht vor ihm verbarg. Und gerade so war Gottes Kraft und gegen Gottes Gegenwart bei ihm. Und nicht anders ist es bei seinen Leuten. Ein Theologe zog als Resümee eines Durchganges durch die Kirchengeschichte: Unser Gott hat seine größten Taten quer durch die Jahrhunderte durch Menschen getan, die körperlich ein Wrack waren. Die Stärke der Schwäche ist die göttliche Kraft. Sie ist eine Tragkraft, die auch bei größten Belastungen nicht durchbricht. Sie ist eine Stoßkraft, die nach vorne geht, auch wenn der Widerstand groß ist. Und sie ist eine Lebenskraft, die auch dann nicht bricht, wenn unsere letzten Kräfte brechen. Und wenn Sie fragen, wie kommt man denn zu solcher Kraft? Welche Schritte müssen denn da getan werden? Dann bitte ich Sie, noch einmal auf diesen Paulus zu schauen. Er hat Schritte getan, aber Schritte, die er besser nicht getan hätte. Es waren nicht Schritte auf Christus hin, sondern Schritte von Christus weg. Ja, noch mehr, es waren Schritte, die er gegen Christus getan hat. Als Gestapo-Beamter reiste er durchs Land. Einer, der gegen Christus war, ist Christ geworden. Das ist Gnade. Eine Hand hat ihn festgehalten und nicht mehr losgelassen. Das ist Gnade. Einer, der als Kaputter mit Gottes Kraft ausgerüstet wurde. Das ist Gnade. Dafür kann man nichts tun. Dafür kann man nichts unternehmen. Dafür kann man nichts bezahlen. Gnade ist umsonst. Gnade ist Basis, Heil und Halt. Basis ist Gott selbst im Verbund mit uns. Lass dir an dieser Gnade genug sein. Liebe Freunde, ist heute Morgen einer in dieser Kirche, der sich in diesen Sätzen nicht unterbringen könnte? Ist einer hier, der kein Pfahl im Fleisch hat? Leiden wir nicht alle an einer spezifischen Hemmung oder Behinderung? Vielleicht ist es bei Ihnen ein körperliches Leiden, die Galle, der Magen, das Herz. Vielleicht ist es ein Knacks, eine Neurose, ein Komplex. Vielleicht leiden Sie an einer Migräne, an der Veranlagung zur Depression. Mehr als dreimal haben Sie Ihre Hände gefaltet und gefleht: Herr, du bist doch Vater Himmels und der Erden und du kannst dieses wegnehmen. Nimm mir diese Blockierung weg, Herr, ich kann nicht mehr. Hören Sie heute die Antwort: Lass dir an meiner Gnade genug sein. Gnade ist genug. Sie füllt den Schwachen mit Kraft. Gnade genügt zum Leben und zum Sterben. Doch es stimmt schon: Die Stärke der Schwäche ist Gottes Kraft. Amen.